Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute habe ich Professor Dr. Christoph Tripp zu Gast. Er ist Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Und wir kennen uns von einem BVL-Event und von dem einen oder anderen Felgendreher und Friends-Event. Und deswegen habe ich mir schon lange mal vorgenommen, dich zu interviewen. Und umso mehr freut mich, dass es heute klappt.
Ja, super. Vielen Dank, Max, für die Einladung. Freue mich sehr und bin sehr gespannt auf die nächsten Minuten.
Ja, cool. Bevor wir einsteigen, ich habe ein Zitat von dir, habe ich letztes Jahr für mich recycelt. Und zwar, da geht es um das Schmerzgedächtnis von Einkäufern und Supply Chain Managern und dass das nicht so gut ausgeprägt ist. Aber das vielleicht ist nochmal Thema eines anderen Podcasts.
Ist ja sehr rühmlich, dass du das aufgegriffen hast. Ich glaube, da ging es um Resilienz, wenn ich mich recht entsinne. Und dass die viele Supply Chain Experten immer sehr schnell wieder umschwenken, erst Resilienz ganz hoch priorisieren und dann plötzlich wieder runterfahren. Und da habe ich den Vergleich gemacht mit dem Schmerzgedächtnis eines Kindes auf der Herdplatte und dem eines Supply Chain Managers. Und manchmal ist das vom Supply Chain Manager schlechter als das vom Kleinkind.
Ja, sehr gut. Ich habe das auf jeden Fall gerne benutzt und da könnten wir tatsächlich vielleicht sogar auch nochmal eine kleine Episode dazu machen. Da waren nämlich ein paar Takes dabei, die fand ich gut bei deinem Vortrag. Also heute geht es mir um Folgendes und zwar, du hast eine Kolumne für DVZ geschrieben und zwar, da geht es allgemein, würde ich mal sagen, um das Thema Handel und du hast es genannt, Blickpunkt Handel, Logistik ist Chinas neues Machtinstrument. Und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen einsteigen, weil ich da auch ein, zwei Takes dazu habe. Aber was war der Anlass und wie guckst du da jetzt konkret drauf?
Naja, also der Anlass jetzt der letzten Kolumne, die ich dort über China in der DVZ gemacht habe, war der neue E-Commerce-Leitfaden, der von mehreren Ministerien in China veröffentlicht wurde. Das war Anfang April diesen Jahres und habe das sozusagen zum Anlass genommen, da ein bisschen tiefer reinzuschauen, was nicht ganz so einfach ist und letztendlich ein bisschen auszuarbeiten auch, wie ordnet sich dieser neue Leitfaden eigentlich ein in die Gesamtstrategie und den Gesamtplan eben auch der chinesischen Regierung und der chinesischen Wirtschaft. Und da sollte man vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist ja dann doch eher ein sehr langfristig ausgelegter Plan, der schon vor 25 Jahren eigentlich begann.
Ja, und das ist aus meiner Sicht eben der große Unterschied. Also ich war ja vor 2 Jahren auch in China und habe mit der K5 da einige Firmen angeschaut. Und es ist eben nicht nur dieses Thema China Speed, sondern es ist eben auch die Langfristigkeit. Und die Kombination ist dann das, glaube ich, wo die Power entsteht. Ordne das doch mal ein bisschen ein. Also wie siehst du da die Kombination und wie ist da dein Blick drauf?
Ja, man muss das vielleicht tatsächlich in der langen Frist sehen, ne? Und mal 25 Jahre zurückgehen. Viele der Hörerinnen und Hörer erinnern sich wahrscheinlich gar nicht dran, aber 2001 ist ja China der Welthandelsorganisation, der WTO, beigetreten. Und das war sozusagen ja so das Signal an den Rest der Welt. Wir öffnen uns ein Stück weit. Wir sind ja mitten in der Fußball-WM, ist so ein bisschen à la Otto Rehhagel kontrollierte Offensive, ja, so würde ich es mal formulieren. Das war 2001 und dann hat man relativ schnell eben auch erkannt, dass man eben auch die Entwicklung im digitalen Handel auch planen sollte, ja, langfristig planen sollte. Und dann war ja ein großer Schritt sicherlich, dass man zunächst einmal gearbeitet hat an allen infrastrukturellen Themen im Binnenland. Das war so die erste Phase, sag ich mal, Aufbauinfrastruktur 2001 so bis 2011, 12, 13, wo man sehr intensiv dran gearbeitet hat. Dann kam ja ein weiterer Weckruf, den man auch da einordnen muss. Das war eben die gesamte Belt and Road Initiative, also diese massiven Billionen Infrastrukturinvestitionen, die China eben in die Welt getragen hat, mit allen, sag mal, Vorteilen und Nachteilen dann eben auch für die Länder. Das war so die erste große Phase, ne? Und dann kam eigentlich die zweite Phase im E-Commerce-Bereich, dass man angefangen hat, so zwischen 2013 und 2016 eben erste E-Commerce-Pilotzonen zu entwickeln. Und wirklich gesagt, wir versuchen Schwerpunkte zu setzen geografisch. Wenn man sich China anschaut, und ich sage das auch immer bei all meinen Vorträgen, ich bin kein China-Experte, weil dafür muss man, glaube ich, mal 10 Jahre in China gelebt haben, um das von sich behaupten zu dürfen. Vielleicht noch so in Klammern dahinter, wir haben ja im Moment Tausende von China-Experten im Markt irgendwie, die alles Mögliche sagen. Ich schaue mir das aus unserer europäischen Perspektive an. Ja. Also nochmal zurück, erste Phase Infrastrukturaufbau, zweite Phase war dann dieser Aufbau der Pilotzonen. Angefangen hat man, glaube ich, mit Hangzhou, also so südwestlich von Shanghai, und hat eben sehr stark dort investiert, Dinge ausprobiert eben auch und versucht eben E-Commerce-Kompetenz quasi in einer Stadt, in einer Region zu stärken, mit allem, was dazugehört. Ja? Also Lager, Technologien, Retail-Marketing, Influencer, Live-Commerce hat man schon sehr früh eben mit angefangen. Das war so die zweite große Phase, die wir gesehen haben. Danke, ja.
Die kam aber, also der zweite Bereich, also ich glaube, Alibaba kommt auch aus Hangzhou, und die Zeit, die du jetzt angesprochen hast, so 2013, 2016, das war ja noch wahrscheinlich relativ basic E-Commerce und das Thema Live-Shopping vielleicht jetzt eher so 18, 19, oder liegt da falsch?
Ja? Genau. Also das, aber man muss ja erstmal die Grundlagen legen, damit man dann tatsächlich auch irgendwann damit groß werden kann. Und das hat man sehr strukturiert mit Förderprogrammen, mit entsprechend vereinfachten Zollregularien und ähnlichem versucht zu hinterlegen, einfach um der Branche die Chance zu geben, eben entsprechend zu wachsen. Und dann kam die dritte Phase, das war sicher eher die Phase so der Plattformsysteme, wo man die sehr stark gepusht hat, weitere Pilotzonen, die man ausgebaut hat, und wirklich nochmal ganz stark den Fokus eben auch auf die großen Plattformanbieter, Alibaba, Pinduoduo, also Temu, Douyin, also das chinesische TikTok quasi, JD, das waren die großen Anbieter, die man da auch entsprechend unterstützt hat, weiter zu wachsen. Ja, dritte Phase. Und dann kam jetzt so die vierte Phase, war so zwischen 2020 und 2024, wo mehr Fragen aufkommt, die man fokussiert hat zum Thema Datenschutz, zum Thema Regulierung und dann eben auch sehr stark in dieses Thema Social und Live-Commerce reingegangen. Mhm. Also schon viele, viele Jahre, bevor wir uns damit beschäftigt haben, hat man das eben auf der Agenda gehabt. Und aktuell sind wir eigentlich in der Phase 5, die vorgesehen ist. Das heißt, jetzt verstärkter Fokus auf qualitatives Wachstum und globale Expansion. Und dort ist eben auch dieser neue Leitfaden einzuordnen, der im Prinzip genau diese Themen eben auch aufgreift. Kommen wir vielleicht gleich nochmal separat drauf zu sprechen, wo wir eben auch mit vielen Förderprogrammen, Subventionen, mit Standardisierung von Regularien, dem Einbringen Chinas in internationale Standardisierungsorganisationen, alles, was eben wesentlich ist. Ne? Und da merkt man eben auch, da stehen ganz klare Ziele dahinter, die eben mit Maßnahmen hinterlegt werden, sehr langfristig.
Bevor wir bei der, sage ich jetzt mal, aktuellen Phase nochmal tiefer einsteigen, also sozusagen, ich bin auch das Gegenteil von dem China-Experten, bin da eine Woche rumgefahren und habe da mir sozusagen 10 Firmen angeschaut. Aber selbst das, glaube ich, machen ja viele schon nicht. Und also das Thema Live-Shopping und auch wie das wirklich da umgesetzt wird und so, das fand ich schon ziemlich beeindruckend zu sehen. Zeitgleich glaube ich aber auch, dass einige Sachen davon hier in dem Sinne so nicht funktionieren. Deswegen, da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das so ja in Zukunft funktionieren wird. Aber du hast gerade eben von, dass China sich auch einbringt in Standardisierungskommissionen und Ähnliches. Das muss ich ehrlich sagen, das höre ich zum ersten Mal. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, ja, der ganze Schrott von Temu muss irgendwie Gebühren aufgedrückt bekommen. Also das ist sozusagen, wie ich da drauf gucke. Kannst du das mir noch mal ein bisschen genauer erklären, was da dahinter steht?
Also beispielsweise eben in entsprechenden Kommissionen, wo es um die internationale Paketabwicklung geht, wo es eben um die Frage geht, wie kann man letztendlich die internationale Paketdistribution sowohl aus China heraus, aber auch natürlich nach China, wie kann man die möglichst standardisiert, prozessual und systemisch durchsetzen. Da geht es um Gewichte, da geht es um Größen, da geht es um Haftungsfragen, da geht es um Versicherungsfragen, da geht es um Marktzugangsfragen. Das sind alles Dinge, wo mir aus der Branche gespiegelt wird. Da stellt man fest, dass wir da ja tatsächlich nicht nur China als einen Beisitzer haben, sondern sehr häufig sogar auch als einen Treiber haben, mhm, in den entsprechenden Ausschussgremien dann eben auch. Und das ist eben auch so die Wahrnehmung vieler Leute, die damit zu tun haben, dass eben viele andere Länder sich dort relativ stark zurückhalten und ich sag mal, sich nicht so stark einbringen, wie das eben jetzt China macht.
Und das ist eigentlich, wenn das so ist, wie du es gerade beschreibst, ein gutes Beispiel dafür, wie man mit der eigenen Ignoranz eigentlich auf so Themen schaut. Weil ich gucke da drauf und denke mir, naja, die sozusagen Temu überfordert ja den deutschen Zoll mit Absicht und trickst die aus und führt die vor. Das ist halt, würde ich jetzt mal interpretieren, das heutige Playbook. Aber eigentlich arbeiten die ja jetzt schon wieder daran, dann eher, wie können sie es in 3 bis 5 Jahren sozusagen lean und smart umsetzen, oder?
Ja, absolut, so ist das. Also die gehen eben aus dieser, ich sag mal, aus dieser Rolle des Begleiters in eine Gestaltungsrolle jetzt rein. Und weil sie einfach einen klaren Plan haben, wie der E-Commerce in 5 und 10 Jahren aussehen soll. Und was man eben jetzt sieht, und das ist ja Teil dieser Phase, die aktuell läuft, ist eben diese sehr enge Verzahnung von industrieller Produktion in China und E-Commerce quasi als Vertriebskanal, den man natürlich braucht, um insbesondere chinesische Markenprodukte stärker in westliche Märkte reinzubringen. Ne? Mhm. Die ganzen Strategien, die wir jetzt sehen von JD.com beispielsweise mit Mediamarkt Saturn und anderen Spielern in Europa, die sind genau darauf ausgerichtet, eben vor allen Dingen chinesische Markenhersteller schneller hier bei Endkunden zu positionieren. Und den gleichen Weg geht jetzt Temu mit einem neuen Angebot, New Pinmu. Das geht genau in die gleiche Richtung, dass man stärker versucht, eben große Produzenten in China, die eben vor allen Dingen Elektronikprodukte, aber auch Fashionprodukte produzieren, Deko produzieren, hier stärker eben auch als qualitativ, nicht mehr nur als Preiswettbewerber, sondern als einen qualitativ hochwertigen Wettbewerber zu etablieren. Das ist quasi jetzt so die neue Stufe, die wir schon bei Autos, bei Solar und anderen großen Produkten gesehen haben. Und jetzt ist eben der große neue Bereich, sind jetzt letztendlich die Consumer Goods, alles was so Non-Food-Güter sind, was wir so zum alltäglichen Leben, Fast-Moving Consumer Goods brauchen. Das ist jetzt das, was eben vorangetrieben wird. Und das wissen die Chinesen, dass sie das am besten natürlich können, mit einer guten, auf Skalierung ausgelegten Produktion und gleichzeitig aber auch den Cross-Border-E-Commerce als Vertriebsmöglichkeit eben auch haben. Und das ist sicher die Veränderung weg von reiner Masse und Preisdumping hin mehr zu Qualitätsorientierung. Ne?
Mhm. Zum Thema Cross-Border und Außenhandel würde ich gerne später nochmal kommen. Du hast gerade New Pinmu erwähnt, sagt mir begrifflich noch gar nichts. Was versucht Temu da?
Ja, Temu baut parallel eben zu der klassischen Plattform Temu, also das ist ja alles unterm Dach Pinduoduo, neben Temu eben einen weiteren Spieler aufzubauen, der aber eine bisschen andere Ausrichtung hat. Der soll eben, und das ist gerade in vollem Gange, sich vor allen Dingen eng verknüpfen mit großen Industrieproduzenten in China. Ja, nehmen wir mal das Beispiel jetzt aktuell, wir hatten es so heiß, wenn man jetzt Ventilatoren und Kühlgeräte und Ähnliches anschaut, wenn man sich den Markt anguckt, der ist mittlerweile fast ausschließlich in chinesischer Hand mit ganz vielen Marken, die wir nicht kennen, die überall angeboten werden und eben solche Produzenten, die wirklich groß skalieren und große Mengen produzieren, direkt an die Plattform anzubinden, die dann eben über dieses neue Angebot Pinmu eben stärker nicht nur preisorientiert, sondern qualitätsorientiert eben in den Wettbewerb Wettbewerb gehen sollen mit den großen Produzenten aus den USA, mit den Honeywells und den Boschs und anderen eben hier in Europa und auch in den USA. Also es ist ein bisschen anders ausgerichtet, weniger wie Temu auf die tausenden kleinen Produzenten, die irgendwo irgendwelche Deko klöppeln in, ich sag mal, in handwerklicher Produktion, sondern mehr eben auf große Einheiten, große industrielle Produzenten, die eben denen dann eben den Weg, den Vertriebsweg zu ebnen, eben in die europäischen und US-amerikanischen Märkte.
Das heißt, der Unterschied ist aber, wenn ich jetzt auf Temu schaue, dann ist das Gamification günstige, einfachste Produkte, und weil da das sozusagen High-Quality-Thema nicht so dazu passt, wird das als zweiter Kanal praktisch aufgebaut.
Genau, genau. Also es ist im Prinzip ein, ich sag mal, ein komplementärer Kanal eben. Das eine ist eben eher preisorientiert, das andere soll stärker qualitätsorientiert sein.
Wenn du sagst im industriellen Umfeld, dann ist es aber eher noch immer eine B2C-Geschichte und noch nicht so eine B2B-Geschichte, oder wie siehst du das?
Naja, das ist, glaube ich, mittlerweile sehr schwer abzugrenzen. Du bist ja bei einem B2B-Händler, aber du siehst sicher ja ganz genauso, dass eben so doch eine große Grauzone besteht zwischen C2C, B2C und B2B. Ne? Und das ist ja immer weniger voneinander zu trennen. Sowohl zwischen B2C und B2B, ist der Handwerker jetzt noch B2C oder ist er schon B2B? Mhm. Der C2C-Kunde ist genau das Gleiche. Das sehen wir jetzt gerade im Re-Commerce. Was ist mit Vinted? Ist das C2C oder ist das B2C? Also das ist nicht mehr so richtig voneinander zu trennen. Die Grenzen verschwimmen immer mehr. Auch Temu versendet heute natürlich schon viele Waren an kleinere Produktionsbetriebe und kleinere Händler eben auch. Alibaba hat schon traditionell ja schon immer eine starke B2B-Schiene gehabt. Amazon geht genauso in den Business-Bereich sehr stark rein, überall da, wo Standardprodukte gefragt sind. Also ich würde das nicht ausschließen. Ich glaube schon, dass das Thema rüberschwappt und sich immer mehr miteinander vermengt.
Bevor wir jetzt nochmal Richtung Cross-Border kommen, du hattest davon gesprochen, dass jetzt eben durch diesen, ich glaube, du hast gesagt, Leitfaden, E-Commerce-Leitfaden, so ein bisschen noch die weitere Zukunft beschrieben werden soll. Was ist denn da dabei, zusätzlich zu, wir versuchen sozusagen Protokolle zu automatisieren, zu standardisieren, also eigentlich sozusagen die Infrastruktur, was sind da noch weitere Bereiche, die da dazugehören?
Also soweit, wie ich das rauslesen kann, ich habe dieses 12-Seiten-Dokument hier auf dem Tisch liegen. Das sind vor allen Dingen, ich sehe 5 Maßnahmenbereiche, die ganz wesentlich sind. Das eine ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, diese starke Vernetzung und Integration von industrieller Produktion und internationalem E-Commerce. Ich glaube, das ist das steht schon sehr weit oben, also mit dem Ziel, chinesische Markenprodukte zu schaffen, die man eben auch in Europa und auch in den USA stärker absetzen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich sehe, und der ist, den muss man sicher bei China verstehen, es ist schon auch eine sehr starke Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen. Denn es geht natürlich bei all dem, das ist ja kein Selbstzweck, warum man es macht, sondern es geht natürlich auch um Beschäftigungsmöglichkeiten für die chinesische Bevölkerung. Wir sind 1,4 Milliarden Chinesen, davon sind immer noch sehr viele, die in größter Armut leben und die jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, da aufzusteigen. Und das bedeutet natürlich, dass man auch diese kleinbetriebliche Struktur, die wir auch in handwerklichen Produktionen haben, schon auch weiter stärken möchte und denen den Zugang zu Plattformen und auch Finanzierungsmöglichkeiten für die bereitstellen möchte. Also das ist schon auch, ist auch ein zweiter Teil, der in diesem E-Commerce-Leitfaden, glaube ich, wichtig ist. Das dritte ist dann wirklich die direkte und indirekte Förderung des Aufbaus von E-Commerce-Infrastruktur in Übersee. Also Übersee heißt jetzt nicht aus unserer Sicht in Übersee, sondern aus Sicht der Chinesen, das heißt in den USA und in Europa. Ja. Ja, also ganz gezielt outbound Überseelager zu schaffen. Und die Idee ist natürlich, die dahinter steht, und machen auch die Veröffentlichungen, die man lesen kann, gar keinen Hehl draus, ist eigentlich eine ganz einfache Logik. Wer die Wertschöpfung kontrolliert, Ja, der braucht natürlich die Kontrolle von Lieferfähigkeit, der braucht die Kontrolle von Lieferzeit, und die Kontrolle über Bestände. Und das ist eigentlich die Idee dahinter, dass man sagt, wir müssen Antworten finden auf das, was wir jetzt gerade in Europa machen. Und wir müssen Antworten finden auf das, was die USA schon im letzten Jahr gemacht hat. Also müssen wir mit unseren Beständen und Produkten und damit auch mit Lagern und mit Infrastruktur müssen wir einfach in die Märkte reingehen. Und da kann auch dazu gehören, ganz klar, und das sehen wir ja auch im europäischen Logistikmarkt, da kann auch dazu gehören, dass man durchaus auch unterstützt, dass chinesische Unternehmen sich beteiligen, vielleicht sogar mehrheitlich Unternehmen in Europa und in den USA übernehmen. Das kennen wir schon von den Häfen. Das ist Teil der Belt and Road-Initiative. Was wir jetzt sehen, ist mehrere signifikante Initiativen eben auch, wo chinesische Spieler eben auch versuchen, jetzt in den europäischen Logistikmarkt reinzukommen, auch in den US-amerikanischen. Und das kannst du über Tochtergesellschaften machen, das kannst du aber auch über Beteiligungen oder Übernahmen machen. Einfach, ja, die haben erkannt, Logistik und Infrastruktur ist Teil der Geopolitik. Ja, so, und das brauche ich. Das ist der dritte. Und der vierte und fünfte Bereich ist so, Technologien ist so ein wesentliches Feld. Also wirklich nochmal ganz klar Ausbau von Cloud-Infrastruktur. Das Thema KI ist natürlich schon ein sehr präsentes, auch im chinesischen Alltag. Also all diese Themen, man hat erkannt, das braucht man natürlich, um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Und wie gesagt, die Regulierung, das ist etwas, was man vielleicht so von außen überhaupt gar nicht erwartet. Ja, man denkt immer, die Plattformen bewegen sich ja in Europa und auch in den USA in einem, ich sag mal, in einem relativ freien Raum, und können nur schwer reguliert werden. In China ist das anders. Da haben wir ein ziemlich starkes Regulierungsinstrumentarium eben auch, wo es um die Verantwortung der Plattformen geht, wo es um Verbraucherschutz geht. Und es gibt nicht wenige Leute im Markt, die ich kenne, die mir sagen, Produkte, die teilweise von den Spielern in Europa und in den USA verkauft werden, verkaufen sie aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere Regulierung in China, nicht. Also, das sind so diese fünf Bereiche, die ich sehe, die besonders wichtig sind.
Okay, also der fünfte Bereich wäre der Regulierungsbereich und sage ich mal, rechtlicher Rahmen, Verträge und sowas. Also tatsächlich könnte man ja wahrscheinlich zu jedem Einzelnen super tief einsteigen, aber ich würde gerne auf den dritten Punkt, also Thema Infrastruktur, Logistik eben hier vor Ort. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf Europa. Mir noch ein bisschen genauer anschauen, weil das bietet ja auf der einen Seite für viele Chancen, aber natürlich auch neue Risiken und Abhängigkeiten. Und da hast du in deiner Kolumne auch was dazu so ein bisschen geschrieben. Also meine erste Frage ist, wie siehst du das und wie sind wir dafür eigentlich aufgestellt im Moment?
Also ich habe den Eindruck, dass wir also politisch darauf nicht wirklich vorbereitet sind. Wir sehen ja jetzt gerade die Diskussion bei JD.com mit der geplanten Übernahme von Mediamarkt Saturn. Wir haben gesehen, dass die EU Bedenken anmeldet. Österreich verweigert im Moment noch die Zusage, Stand heute. Deutschland hat sie vor einigen Tagen jetzt erteilt. Kann man sich fragen, ob das so richtig ist. Gleichzeitig äußern sich dann durchaus auch Kartellwächter und Sicherheitsbehörden bei der Übernahme einer kleineren, vermeintlich mittelständischen Spedition durch chinesische Spieler. Also wir haben da keine richtig klare einheitliche Linie, was letztendlich zeigt, dass wir das Thema nicht besonders hoch priorisieren und auf dem Radarschirm haben. Ja. Für die Logistikdienstleister ist es natürlich Fluch und Segen. Das muss man ganz klar sagen. Also für alle, die da im Markt sind, auf der einen Seite lockt natürlich die Menge. Fulfillment-Geschäfte, die möglicherweise interessant sind, Paketgeschäfte, die natürlich auch davon ein Stück weit profitieren, aber auch alles, was FTL und LTL, also komplett Teilladungsverkehre sind, könnten davon profitieren, Hafenanbieter. Auf der anderen Seite macht man natürlich Geschäfte, die eine gewisse Abhängigkeit nach sich ziehen. Das ist gar keine Frage. Wenn du auf einen Spieler setzt, der immer größer wird und stärker wächst, dann ist das erstmal umsatzmäßig schön. Aber die Frage ist am Ende, wie verändert sich dann so ein Stück weit der Mix in deinem eigenen Portfolio und wie abhängig bist du? Ne? Also das ist sicher beides. Das Gleiche gilt für die Immobilienanbieter. Ist natürlich auch ein Bereich, der schon auch die Erwartungshaltung hat, davon zu profitieren. So viele Wachstumsfelder im Logistikimmobilienbereich gibt es ja auch nicht. Mhm. Jetzt sind die beiden neuen Felder sind Rüstung und E-Commerce, ja, auf die man setzt. Da gilt genau das Gleiche. Das ist natürlich Fluch und Segen, ja, muss man ganz klar sagen. Also insofern eine schwierige Einordnung, glaube ich, für die Spieler.
Ja, und also mein Bauchgefühl sagt mir, also selbst wenn vielleicht für uns so eine Mediamarkt-Saturn-Übernahme vielleicht irgendwie ein Prestige-Thema ist oder den E-Commerce dominiert haben die ja in ihrem Leben auch noch nie. Also die waren ja durchaus mal sehr erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Außenumsatz die noch machen. 2-3 Milliarden, so von der Richtung her. Das ist wahrscheinlich ja auch eher eine Nebelkerze, oder? Wenn auf der anderen Seite großflächig in Logistikimmobilien investiert wird oder in Speditionen und man kriegt es gar nicht so mit, das ist ja vielleicht sogar das Gefährlichere, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein öffentlichkeitswirksameres Thema. Ja, Logistik ist da jetzt, außer, ich sag mal, in unserer Fachbubble, ja, wo wir das natürlich schon alles wahrnehmen und sehen, ist es von Relevanz, aber natürlich für einen Außenstehenden eher nicht. Da ist natürlich eine Mediamarkt-Saturn-Übernahme was ganz anderes. Ja, das hat Außenwirkungen. Die haben 350 Filialen, die sichtbar sind natürlich auch. Und das ist irgendwie ja gefühlt so ein deutsches Unternehmen, ja, wo man natürlich schon irgendwie auch die Sorge hat, was passiert, wenn das in chinesische Hände geht. Aber es ist natürlich einfach Teil einer Gesamtkonzernstrategie bei JD, einen schnellen Zugang zu einem Vertriebsnetz zu bekommen, sowohl stationär als auch online. Und darüber natürlich auch noch in andere europäische Märkte, über die Beteiligung von Mediamarkt Saturn an FNAC beispielsweise in Frankreich, einfach auch einen Zugang zu bekommen. Mhm. Und insofern total nachvollziehbar natürlich, dass die das so machen. Und die Portokassen aller Spieler, die sind natürlich extrem gefüllt. Wir reden da über Cash-Reserven, die bewegen sich im Bereich von 30, 40, 50, 60 Milliarden US-Dollar. Das heißt also, für die ist das verschmerzbar im Moment und es ist ein Versuch wert.
Ja, und ich glaube tatsächlich, also ich war in einem JD-Logistikzentrum und dann auch in dem Headquarter, das Peking, glaube ich, ja. Und also die haben ganz andere Pläne und also das Logistikzentrum zum Beispiel, also wenn ich jetzt ich habe gedacht, ich sehe das Neueste, was es gibt, gell? Aber die haben mir da irgendeinen alten Hobel gezeigt aus 2015 sozusagen, wo ich heute gesagt habe, die haben garantiert 5 Logistikzentren, die sozusagen 10 Jahre weiter sind einfach, aber die zeigen die mir gar nicht und deswegen glaube ich, also ist auch vielleicht die Strategie hinter so einem Mediamarkt Saturn ist ganz eine andere. Und was ich auch, das war mein Gefühl, die denken auch gar nicht in, das ist online, das ist offline, sondern die gucken wirklich eigentlich, wie kann ich am besten meinen Kunden erreichen? Und mir ist das wurscht, wenn ich dafür wieder 1000 Läden brauche, dann würden die das genauso machen. Also ich glaube, die denken da nicht so stationär versus online.
Na, die denken, also sicher nicht, obwohl man natürlich sagen muss, gerade die chinesischen Spieler, man verbindet die immer nur mit dem Online-Geschäft, aber jetzt gerade das Thema Elektronik ist natürlich in China häufig eben im Stationärhandel inszeniert, so würde ich es mal sagen, ja, also noch viel, viel mehr, als wir das jetzt hier so aus unseren Elektronikmärkten heraus kennen, also die können schon auch sehr gut stationären Handel, das dürfen wir nicht unterschätzen und da kommen sicher auch eine ganze Menge Impulse. Natürlich sind die Formate total unterschiedlich, weil die Konsumenten auch total unterschiedlich sind. Aber das wird sich gegenseitig befruchten. Aber ich bin der Meinung, da geht es im Wesentlichen jetzt eben darum, schnell eine Möglichkeit des Vertriebs zu bekommen, flächendeckend. Und das ist ja nun mal bei Mediamarkt Saturn vorhanden, wie bei fast keinem anderen Spieler in dieser Branche eben auch. Und gleichzeitig aber auch noch in den Onlinehandel reinzugehen. Und den hat ja Mediamarkt Saturn schon jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren schon sehr, sehr gut entwickelt, nachdem sie sich ja lange Zeit gelassen haben wegen des schwierigen Modells mit den vielen selbstständigen Unternehmern, bis man da eine Lösung gefunden hat, wie man damit umgehen kann. Also das ist schon auch mittlerweile sehr wettbewerbsfähig und trägt auch signifikant zum Gesamtumsatz vom Mediamarkt natürlich bei. Die liegen irgendwo bei einem Viertel Anteil Online-Umsatz. Mhm. Also das ist schon auch signifikant für Mediamarkt Saturn und damit dann auch für JD.
Okay, hätte ich wahrscheinlich sogar fast niedriger eingeschätzt. Ja, da habe ich tatsächlich keine abschließende Meinung, aber wenn du jetzt, also du triffst ja sicher auch den einen oder anderen Politiker auf irgendwelchen Events, was kann man denn tun? Also du hast in der Kolumne hast du geschrieben, die strategische Antwort fehlt. Wenn man ehrlich ist, fängt es ja noch einen Schritt früher an. Die strategische Beurteilung der Lage fehlt ja schon, oder? Also das finde ich irgendwie übel.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das betrifft, ich rede ja immer über Handelslogistik, das betrifft den Handel und die Logistik. Das sind einfach zwei Bereiche, die politisch nicht den Stellenwert genießen, den man eigentlich als Vertreter der Branche erwarten würde. Wenn wir ein Thema in der Automobilindustrie haben, dann ist das sehr schnell ein politisches Thema. Ähnlich auch im Maschinenbau, ne? Dann sind die Themen sehr schnell politisch. Das ist im Handel und in der Logistik vor allen Dingen noch viel weniger der Fall. Und das ist sicher die Schwierigkeit. Und ich glaube, der große Unterschied ist einfach, wenn man China und auch Deutschland miteinander vergleicht es eben. China hat bei aller Kritik hat natürlich eine klare Strategie und füllt die Strategie mit einem Plan. Und da rede ich jetzt nicht von einem Plan, der irgendwie kommunistisch basiert ist, wie wir das in den letzten Jahrzehnten eben, als der eiserne Vorhang noch da war, kennen, sondern das ist tatsächlich ein wirtschaftspolitischer Plan. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben in Deutschland und in Europa eigentlich in den letzten 20 Jahren keine echte aktive Wirtschaftspolitik gemacht. Und ich glaube, wir bräuchten so etwas dringend, dass wir einfach klar definieren, was sind die Zukunftsbranchen und dann auch eben entsprechend mit Plänen und auch mit Geld und mit Maßnahmen hinterlegen. Das ist der Unterschied, glaube ich, den man eben sehen kann. Und du hast das gerade richtig gesagt. Also ich werde jetzt keine Kalendersprüche zitieren, aber natürlich kochen die auch nur mit Wasser. Also das ist jetzt auch nicht alles High-End, was da gemacht wird. Und vieles ist eben auch aufgrund von günstigen Arbeitskräften eben auch möglich. Aber trotz alledem liegt da einfach ein klarer Fokus dahinter und der wird verfolgt und strikt kontrolliert und wird dann entsprechend angepasst. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Das fehlt uns total. Und das fehlt uns auch im E-Commerce. Genau. Das ist einfach eine Branche, die nach wie vor, ich sage es jetzt mal ganz salopp, wo man den Eindruck hat, die wird auf höherer Ebene nicht so ernst genommen, wie sie eigentlich ernst zu nehmen wäre.
Ja, die haben halt da vielleicht auch einfach jahrelang überhaupt keine Lobbyarbeit gemacht und haben gemeint, sie brauchen da niemanden. Also, das ist jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch Kritik an den ein oder anderen E-Commerce-Playern. Wenn man natürlich einfach nur Rückenwind hat für 20 Jahre, das ist natürlich schon eine andere Situation. Ich glaube, die kriegen ja schon jetzt amtlich eins zwischen die Hörner aus China. Also vielleicht wachen die auch ein bisschen auf und machen jetzt ein bisschen mehr Lobbying und so. Aber das jetzt kann ich nicht beurteilen, ja? Aber mein Gefühl von außen, ja.
Also man muss natürlich sagen, man kann natürlich die Strukturen überhaupt gar nicht vergleichen. Man muss ja Demografie, Topografie, Bevölkerungsverteilung und alles Mögliche muss man sicherlich berücksichtigen, wenn man jetzt über China spricht und auch die chinesische Historie ein Stück weit irgendwie auch sich ein bisschen näher damit betrachtet. Da versteht man manche Dinge, glaube ich, ein bisschen besser. Aber das führt natürlich alles auch dazu, dass natürlich der chinesische Markt von wenigen Spielern brutal dominiert wird. Wir haben in China einen Plattformanteil von einem ganzen Stück über 90%. Das heißt, die paar Plattformen, die da sind, dominieren im Prinzip den gesamten Markt. Und da ist eine klare Degradierung da zwischen Plattformen, Händlern, Herstellern und Subherstellern, die wir natürlich so im E-Commerce jetzt hier in Europa und auch in den USA so nicht haben. Hier haben wir natürlich eine brutale Dominanz von Amazon, ja, mit Marktplatzgeschäft, die mehr als 60% der Umsätze in Deutschland irgendwie abdecken. Das ist schon sehr, sehr stark konzentriert. Aber wir haben natürlich doch eine Vielzahl weiterer Spieler, die auch direkt im Kundenkontakt stehen und die Kundenschnittstelle eben auch belegen. Und die sind natürlich auch schwieriger zusammenzubringen als einige wenige große Spieler.
Genau, also ich sage es jetzt mal andersrum. Ich verstehe, dass es heute schwierig ist, sozusagen, wenn jetzt in China fünf Riesenplattformen versuchen, in der Politik was zu beeinflussen. Aber ich glaube schon, dass auch die maßgeblichen großen E-Commercer, wenn die vor 10, 15 Jahren angefangen hätten, da waren die vielleicht noch bei 500 Millionen Umsatz, angefangen hätten, auch wirklich europäische Politik zu unterstützen und zu sagen, wir brauchen das und wir müssen in die Richtung gehen, dann wäre da schon was möglich gewesen. Aber das war ja auf keinem Branchenevent oder irgendwas irgendwann mal ein Thema. Das haben die auch nicht gebraucht. Also deswegen verstehe ich heute die Situation so, wie du sie beschreibst. Aber ich glaube, man hätte das schon auch früher noch versuchen können, ein bisschen in die andere Richtung zu schieben. Mhm.
Also vielleicht noch ein Hinweis, und das trifft auf den Handel und den E-Commerce genauso zu wie auf die Logistik. Wir sprechen natürlich sowohl im Handel als auch in der Logistik sehr vielstimmig. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr heterogene Verbandslandschaft mit ganz individuellen Motivationen. Und ich glaube, dass es der Politik als Adressaten dann häufig auch sehr schwer fällt, sich mit so vielen Lobbygruppen dann ein Stück weit eben auch auseinanderzusetzen. Die würden sich eher wünschen, einigt euch erstmal untereinander und dann sprecht bitte mit einer Stimme in unsere Richtung, stellt entsprechende Forderungen. Und ich glaube, also ich will jetzt hier ist keine Entschuldigung für die Politik, aber ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, dass wir da so unglaublich bunt und heterogen aufgestellt sind. Das macht es nicht einfacher.
Das stimmt. Also das glaube ich auf jeden Fall. Vielleicht, wenn man sich noch ein bisschen einlesen will in das Thema, also zu dem E-Commerce-Leitfaden, wo kann man da Infos bekommen? Hast du da welche bei dir auf dem LinkedIn-Profil oder wo würdest du das, oder welchen Link kann ich in die Shownotes packen?
Also ich würde mal den Link zu dem Guideline to China Cross-Border E-Commerce, den würde ich mal in die Shownotes reinpacken. Mhm. Gerne auch die Kolumne, die gibt einen schnellen Überblick auch dazu. Kann aber auch noch mal 2, 3 weitere Quellen geben. Es gibt eben nicht diese eine Quelle, aus der alles ersichtlich ist. Die chinesische Regierung hat ja eine Plattform, über die sie auch Inhalte in englischer Sprache entsprechend publizieren kann. Auch da kann ich den Link liefern, für diejenigen, die sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigen wollen.
Ja, also ich gehöre da unter anderem auch dazu. Also dementsprechend bin ich ja auch dankbar dafür deinen Input. Ich war vor ein paar Wochen war ich in den USA bei einer Firma und die haben also eine Trade-Free-Zone und die holen sich die Sachen aus Europa, die zahlen da auch keine Zölle und gar nichts und es geht direkt wieder zurück nach Europa. Und da bin ich da gestanden und habe mir gedacht, ui, also ich habe nicht nur deutsche Wettbewerber, ich habe Wettbewerber aus USA, ich habe Wettbewerber aus China und man muss sich einfach in diesem ganzen, sage ich mal, weltweiten globalisierten System seinen eigenen Weg finden. Deswegen halte ich das für total wichtig, dass man sich eben damit auch ein bisschen beschäftigt, ja.
Also man muss seinen eigenen Weg finden, das ist auf jeden Fall richtig. Das Problem ist, wenn wir schon innerhalb von Europa sind, dass wir es ja noch nicht mal schaffen, ich sag mal, bestimmte Regelungen auch zum gleichen Zeitpunkt umzusetzen. Ne, ab dem 1.7. haben wir ja diese Zollpauschale, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ob die überhaupt Wirkung entfalten wird. Nach meinen Informationen haben gerade die chinesischen Spieler jetzt schon andere Wege gefunden, über, ich sag mal, intelligente Großhandelssysteme Ware einzuführen oder eben auch über lokale Lager. Das ist natürlich klar immer möglich. Aber was ich sagen möchte, ist eben, wir haben einige Länder jetzt gesehen, auch innerhalb der EU, die dann schon vorgeprescht sind und wie Österreich dann teilweise, wie Italien. Italien hat es dann wieder zurückgenommen. Ja, also das sind dann eben alles Maßnahmen, die nicht wirklich funktionieren. Wir müssen da mehr mit einer Stimme sprechen und vor allen Dingen viel, viel mehr Geschwindigkeit in das ganze Thema reinbringen und schneller auf solche Dinge reagieren können. Ne? Also jetzt wird die Pauschale eingeführt und die EU-Zollunion, die soll dann im nächsten Schritt 2028 dann soweit sein, differenzierte Zollbeträge erheben zu können. Das sind dann schon wieder 2 Jahre, in denen pro Jahr ungefähr 5 bis 6 Milliarden Kleinsendungen in die EU eingeführt werden. Also da sind wir schon wieder mindestens mal 10 Milliarden Sendungen weiter. Und da stelle ich mir eben die Frage, also warum sind wir da so langsam? Warum haben wir das auch nicht schon viel früher erkannt, das zu machen? Und das ist dann natürlich für die Unternehmer, und du bist ja auch ein Unternehmer, für die ist es natürlich einfach ein Nackenschlag, wenn man irgendwo merkt, dass man da offensichtlich nicht so ernst genommen wird in seinem Business, wie man das eigentlich erwarten würde.
Ja, das stimmt. Da kann man halt unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Also ich sage ja immer, heulen hilft nicht. Aber es ist ja, es ist schon schwierig. Also da stimme ich dir zu. Ich glaube aber, dass eigentlich dieses Thema so offensichtlich für die gesamte Gesellschaft in Deutschland so ein wichtiges Thema ist, dass man da eigentlich nicht zuschauen darf und warten, bis ein sozusagen zusammengeführter Lobbyverein Druck macht in die Richtung. Also deswegen, da werde ich sicher auch nicht müde, wenn ich da irgendwelche Menschen treffe und werde das da in Zukunft auch ein bisschen versuchen das anzumerken. Ja, also wir nähern uns schon dem Ende. Ich hätte aber, also vielleicht würde ich gerne nochmal auf das Schmerzgedächtnis zurückkommen. Also ich hätte noch einen Wunsch, und zwar, ich würde gerne auf jeden Fall nochmal einen Nachfolge-Podcast machen mit dir, und zwar zum Thema, mit welchen Zahlen arbeitet denn die Supply Chain Manager und Logistik Manager, und wie kann man vielleicht da auch Supply Chain verbessern, um eben nicht aufs immer wieder auf die heiße Herdplatte zu langen. Also das würde ich sehr gerne machen. Und ich würde auch gerne nochmal vielleicht so in einem halben, dreiviertel Jahr auch nochmal zum Thema China nochmal ein kleines Update machen, weil ich glaube sozusagen, die Entwicklung ist da so schnell, und vielleicht könntest du da auch mal sozusagen, auch du hast gerade aus dem sozusagen aus dem Kopf ein, zwei Zahlen genannt. Ich glaube, es wäre für mich wirklich toll, wenn wir dann nochmal versuchen könnten, auch so ein bisschen das Zahlengerüst, also wie ist denn der Status quo, was kommt denn da gerade an, wie viele Sendungen sind denn das und so, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen versucht hochzurechnen, wie stehen die zum Beispiel im Vergleich zu Amazon in Deutschland da. Also das wäre vielleicht nochmal, also für eine zukünftige Folge auch nochmal ein interessantes Thema.
Sehr gerne. Also ich können wir nochmal individuell abstimmen. Ich hätte auch noch spontan sicher ein paar Ideen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Das sollte jetzt bald auch etwas zum Thema E-Commerce in China erscheinen, auch in der DVZ. Und das zweite Thema, was sicher uns im weiteren Verlauf des Jahres beschäftigen wird als Logistiker, ist das Thema, wie entwickelt sich denn eigentlich die neue Einheit von Amazon, nämlich die Amazon Supply Chain Services, die ja jetzt ihr Netz öffnen. Auch das ist sicher ein Thema, über das man mal sprechen kann.
Ja, das wäre vor allem sehr wichtig, weil ich habe es nicht verstanden. Also ich meine, ich kenne mich da ganz gut aus. Also dementsprechend, da habe ich mit Sicherheit noch was zum Lernen. Aber jetzt lassen wir es mal bis hierher soweit gut sein. Christoph, wirklich vielen Dank. Danke dir für den Einblick. Und wenn die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Feedback habt, schreibt einfach an max@supplychainhelden.de oder folgt mir oder Christoph auf LinkedIn. Und wenn ihr Themen habt, die wir vielleicht noch ein bisschen tiefer beleuchten, bitte einfach melden. Sehr Danke, schön. Christoph, dass du dabei warst.
Max, vielen lieben Dank. Schöne Grüße.